wollen den zweiten Petrusbrief aufschlagen und hier weitermachen in der Betrachtung des letzten Kapitels und damit dem Ende dieses Briefes. Und wir wollen sehen, dass Gott hier ganz wichtige Lektionen für uns hat. Aber wir wollen erstmal den Text nochmal lesen. 2. Petrus, Kapitel 3. Ich lese von 8 bis Ende, von Vers 8. 2. Petrus, Kapitel 3, ab Vers 8. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie es etliche für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, in welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat nach der ihm gegebenen Weisheit. So wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Wir wollen noch einmal den Herrn um seine Hilfe bitten. O Herr, wir wollen bekennen, dass wir deine Hilfe brauchen, die Kraft und den Beistand und die Belehrung deines Heiligen Geistes. Wir können das Wort hören und es kann in unsere Ohren kommen, aber wir können es nicht in unser Herz legen. Und wir können auch nicht die Tragweite und die Bedeutung dieses Wortes sehen, es sei denn, du hilfst uns auf. Und vor allem musst du uns helfen, unser Leben zu korrigieren. Du siehst, wie träge wir oft sind und wie sehr schnell wir in der Gewohnheit gebunden sind. Darum komm du. Und leite uns um deines Namens willen. Leite uns heraus aus allen Stricken dieser Zeit und führe uns den Weg, den wir gehen sollen, bis dass du kommst. So segne diese Zeit des Nachdenkens. Wir bitten dich, dass du auf deinen Sohn siehst, denn wir wissen durch dein Wort, dass du den Grund zum Segen nicht bei uns findest. Darum sehen auch wir auf deinen Sohn und bitten dich, dass du seine Werke uns zurechnest, sein Leben und seinen Tod. Und um dieser seiner Werke willen hier in unserer Mitte bist und uns nicht verwirfst, sondern segnest. Amen. Die Zerstörung der Erde und die einzige Sicherheit. Die Zerstörung von Himmel und Erde und die einzige Sicherheit. Man findet immer wieder diese Spekulationen, dass die Erde irgendwann untergeht. Und es gibt alle möglichen Ängste und Befürchtungen und Endzeitpropheten, die ja auch darauf hinweisen, dass die Erde so nicht länger bestehen kann. Es werden dann verschiedene Ursachen gefunden, weswegen die Erde nicht bestehen kann. Und da geht es von der Flut, wenn die Polare schmelzen, bis zur Vergiftung, also wegen dem CO2-Ausstoß, dass die Erde untergehen wird und. Aber immer wieder lesen wir auch von Lösungen. Wir lesen von Möglichkeiten, wo Leute ihre Sicherheit suchen. Eine Rakete zu bauen, eine Station auf dem Mond zu haben, auf dem Mars Leben zu finden oder Leben zu schaffen, um dann dorthin zu gehen, wenn diese Erde untergeht. Unser Text spricht vom Untergang der Erde. Dieser Text sagt sehr deutlich, wie die Erde untergehen wird, aber sie spricht nicht nur vom Untergang der Erde, sondern sagt auch, dass in dem Moment der Himmel untergeht. Himmel und Erde gehen unter. Sie werden durchs Feuer verbrennen. So steht es hier sehr deutlich und mehrfach. Es wird zerschmelzen mit großem Krachen. Und es ist wichtig, dass wir genau hinschauen, was Petrus da für Worte gebraucht und was er uns sagt. Aber dieser Text spricht auch von der einzigen Sicherheit. Von der einzigen Sicherheit, die wir haben, aufgrund dieser Erwartungen. Diese Erwartung ist gewiss, ja, sagt er. Es ist töricht zu leben, als würde diese Erde dauerhaft bestehen bleiben. Aber er zeigt uns, wie wir auf dieses Ereignis, auf die Ankündigung des Gerichtes Gottes über Himmel und Erde antworten sollen. Bevor wir also jetzt darauf eingehen, wir wollen uns nämlich dieses Gericht anschauen, wollen wir noch einmal auf das Beispiel schauen, das Petrus schon einmal gebraucht hat, von dem Untergang dieser Erde. Er sagt uns, dass die Leute, die das verdrängen, die den Untergang der Erde verdrängen, bewusst übersehen, dass diese Erde schon einmal zerstört wurde und durch Wasser zerstört wurde. In Psalm 104 finden wir eine besondere Zusammenfassung dieser Ereignisse. Und das möchte ich mit uns gleich nochmal lesen, Psalm 104. Er bringt da ein paar Details, die man normalerweise nicht oder oft nicht bedenkt, wenn man an die Flut denkt. Es ist ja so, wir haben ja diese Geschichte mit der Flut und der Arche so schön gemacht, dass die Kinder es als eine schöne Geschichte lesen. Sie ist etwas Besonderes. Selbst Lego baut eine Arche Noah. Und in jedem Geschäft findet man Bücher über die Arche Noah mit all den vielen Tieren darin. Was wir vergessen, ist, dass diese Geschichte eine Geschichte des Gerichtes Gottes ist über die Erde und über Millionen von Menschen, die an diesem Tag ihr Ende fanden und ihren Tod und das ewige Verderben empfingen an diesem Tag. Und hier lesen wir mal Psalm 104. Ich habe mir den Vers nicht aufgeschrieben, aber ich finde ihn gleich. Moment, Psalm 104. Hier wird über Gott geredet. Der Vers, der Psalm beginnt damit: Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr groß. Mit Pracht und Majestät bist du bekleidet. Du, der sich in Licht hüllt wie in ein Gewand, der den Himmel ausspannt wie eine Zeltbahn, der sich seine Obergemächter zimmert in den Wassern, der Wolken zu seinen Wagen macht und einherfährt auf den Flügeln des Windes, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu Feuerflammen. Das ist sehr wichtig, so zu beginnen, denn der Psalmist sah nicht die Größe, also vor ihm stand nicht in erster Linie die Größe der Katastrophe, sondern die Größe dessen, der über der Katastrophe herrscht. Die Majestät dessen, in dessen Hand all das war, was da geschehen ist. Er sah also die gewaltigen Dinge, die geschahen, aber er sah, dass sie aus der Hand eines Mächtigen kommen, also eines, der noch viel gewaltiger sein muss als das, was ihm, woran er hier denkt und was er hier mit uns zusammen bewertet oder bewerten möchte. Aber schaut, was er dann sagt, Vers 5, er hat die Erde auf ihre Grundfesten gegründet, dass sie nicht wankt für immer und ewig. Mit der Flut deckst du sie wie mit einem Kleid. Die Wasser standen über den Bergen. Und hier sehen wir, dass er von der Sintflut spricht. Die Wasser standen über den Bergen, aber vor deinem Schelten flohen sie. Also die Wasser mussten weichen. Vor deiner Donnerstimme suchten sie ängstlich das Weite. Jetzt sagt er, die Berge stiegen empor, die Täler senkten sich zu dem Ort, den du ihnen gesetzt hast. Du hast den Wassern eine Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten sollen. Sie dürfen die Erde nicht wiederum bedecken. Wir merken, er hat das erste Buch Mose gelesen, den Bericht, den Gott gegeben hat über die Flut. Aber er hat etwas sehr Entscheidendes gesehen und verstanden, nämlich, dass diese Flut nicht einfach bedeutete, es regnete so schön und sie waren alle in der Arche, sondern dass diese Flut einherging mit einer gewaltigen Naturkatastrophe. Und man merkt immer mehr, dass große Katastrophen diese Erde geprägt haben. Und man fängt immer mehr an, man ist immer mehr bereit anzuerkennen, dass Dinge entstanden sind durch Katastrophen und nicht durch Millionen von Jahren. Ich weiß noch genau, vor 20 Jahren ungefähr kam ein Bericht raus von einem Wissenschaftler, der belegt hatte, dass der Grand Canyon nicht so viele Millionen Jahre gebraucht hat, bis diese Schlucht entstanden ist, die so gewaltig, so überwältigend ist, dass überall Leute dahin fliegen wollen, um diese Schönheit zu sehen. Und ich hörte mal von einem Mann, der sagte, er ist extra vor Sonnenuntergang dahin gefahren, weil man ihm gesagt hat, die ganze Majestät dieses Canyons siehst du erst, wenn die Sonne aufgeht, wenn Schatten und Licht sich darin spiegeln. Aber in diesem Bericht hat er gezeigt, dass dieser Grand Canyon nicht in Millionen von Jahren entstanden ist, sondern in einem Augenblick oder in einigen Stunden, weil ein See in Kanada aufgebrochen ist und das ganze Wasser mit seinem Tosen dort durchgerauscht ist und alles aufgerissen hat und Steine und Geröll gefunden hat. Man findet dort Steine, die tausende Kilometer mitgeschleppt wurden. Aber wenn wir nur überlegen, wie viele Menschen da vielleicht gewohnt haben, wie viel Ackerbau, wie viele Häuser mit fortgerissen wurden, dann sehen wir, diese Herrlichkeit ist entstanden in einer Zeit des Großen durch ein großes Gericht, das über dieses Gebiet gegangen ist. Gehen wir zurück zu Noah. Wenn wir das Alter in der Abstammung Noahs lesen, dann sehen wir, dass Gott zu Noah kommt und mit ihm redet und ihm sagt, er soll eine Arche bauen zur Rettung seines Hauses. Sein Vater ist nur 5 Jahre vor der Flut gestorben. Und sein Großvater ist im Jahr der Flut gestorben. Jahrelang hat Noah die Arche gebaut und verkündigt, dass Gott Gericht über die Erde bringen wird, aber der Text sagt nichts davon, dass sein Vater und sein Großvater errettet werden. Nun, 5 Jahre vor der Flut merkt er, mein Vater ist gestorben, den muss ich begraben. Er wird doch nicht untergehen in der Flut. Aber der Großvater lebte noch bis zum Tag der Flut oder bis zum Jahr der Flut. Und wie viele Verwandte Noahs lebten dort mit ihm in der Nachbarschaft und wie viele Freunde und Bekannte. Und sie gingen alle unter in dieser Flut. Ich erzähle das nicht einfach so, sondern ich erzähle das deswegen, weil wir verstehen müssen, dass dies eine Situation der Familiengeschichte ist, des persönlichen Leidtragens, der persönlichen Not. Das muss Noah nachgegangen sein. Es bedeutete für Noah nicht einfach so, wie wir es in der Geschichte haben, so verklärt, da ist ein Mann, der baut eine Arche und so weiter und er hat keine Beziehungen. Denk an deine Freunde, denk an deine Familie, denk an deine Kinder, denk an Vater und Mutter. Und das Entscheidende ist nicht einfach nur, dass sie untergehen in der Flut, sondern die Bibel zeigt uns, dass sie im Gefängnis aufbewahrt werden für den Tag des Gerichts. Das haben wir bei Petrus gesehen. Ich nehme jetzt einfach seine Worte. Es bedeutet das Gericht Gottes über alle Sünde und über alle Gottlosigkeit dieser Erde. Nun, dass es ein Gericht war, bedeutet aber nicht, dass nicht Schönheit in der Landschaft und der Natur dadurch entstanden ist. Wir bewundern heute die Berge und wir bewundern die Majestät und die Herrlichkeit und wir sehen Berge, die sozusagen, wo Steine aufgebrochen ist und als ob die ganze Erdoberfläche sich aufgerissen hat und sich hoch in den Himmel türmt. Und wir sehen die verschiedenen Schichten in den Bergen. Wunder, 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 Wunder. Und es lohnt sich, darüber zu staunen. Aber wir dürfen nicht vergessen, Gott war es, der der Gottlosigkeit ein Ende setzte und das Gericht über die Welt der Gottlosen brachte. Das ist die Geschichte. Und Petrus spricht davon, dass er sagt, und die Leute, die sozusagen sagen, diese Erde wird ewig bestehen und da wird nichts passieren und es wird uns immer gut gehen und so weiter und wir dürfen mit der Gesetzmäßigkeit rechnen, dass diese Leute absichtlich übersehen, dass vor Zeiten eine Erde gab, die Gott durch die Flut zerstört hat. Absichtlich heißt es hier, absichtlich. Und hier müssen wir eins wissen. Jeder Wissenschaftler, der Gott nicht anerkennen will, muss Wahrheit unterdrücken. Und er wird Wahrheit unterdrücken. Die Wahrheit, die ihn aus seiner Komfortzone rausholt, die ihn treibt, klein zu werden vor einem allmächtigen Gott, die wird er unterdrücken. Der Mensch ist nicht ein Mensch, der die Wahrheit lieb hat. Er ist nicht jemand, der bereit ist, Argumente anzuerkennen, wenn es um seine persönliche Ehre geht, um seinen Ruhm und vor allem, wenn es um seinen Stolz geht. Wenn er sich beugen muss vor dem Schöpfer, so ist schon sein eigener Stolz das größte Hindernis, Wahrheit zu suchen, noch diese anzuerkennen. Und die Bibel sagt, dass Gott den Menschen hingibt, dahin gibt, der Lüge zu glauben. Und der 1. Thessalonicher, der 2. Thessalonicher Brief sagt sogar, dass diese Welt geprägt ist von dem Denken, dass man die Lüge glauben will. Man hat Wohlgefallen an der Lüge und man unterdrückt die Wahrheit durch Ungerechtigkeit. Aber genau darum hat Gott bestimmt, dass ein neues Gericht über diese Erde kommt und es wird nicht die Flut sein. Offensichtlich wird es nicht die Flut sein. Und hier wollen wir das genau anschauen, was Petrus hier sagt, wie das Gericht über die Erde kommen wird. Ich möchte diese paar Verse nochmal mit euch zusammen lesen in 2. Petrus 3. Er sagt also, dass es hier bei diesem Gericht um die Erscheinung der Ankunft des Herrn ist. Ist auch sehr wichtig zu sehen, dass er das immer in enger Verbindung bringt. Und dann spricht er von der Flut, die bei Noah war, aber dann Vers 7, die jetzigen Himmel aber und die Erde, und wir halten fest, nicht nur die Erde, sondern Himmel und Erde, werden durch dasselbe Wort, nämlich Gottes Wort, aufgespart, das Wort beinhaltet, bewahrt, getragen. Das heißt, Gott trägt die Erde, bewahrt sie auf. Es scheint so, als ob er sagen wollte, was auch immer man an Möglichkeiten sieht und was auch immer an Gefahren da sein könnten, Gott bewahrt für etwas Bestimmtes, nämlich er bewahrt die Erde für das Feuer. zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Er sagt also, diese Himmel und Erde werden bewahrt für das Feuer, für den Tag des Gerichts. Und dieser Tag des Gerichts geht einher mit dem Verderben der gottlosen Menschen. Also genau wie bei Noah in der Flut, so wird es auch ein Ende und ein Verderben geben, aber dieses Verderben kommt durchs Feuer. Nun, Vers 8 haben wir letztes Mal angeschaut. Jetzt schauen wir Vers 10. Es geht hier also um das Gericht, das Gott über die Erde bringt. Und er sagt Vers 10, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen und die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Wir merken hier, dass er diese Dinge so zusammenbringt, dass die ganze Theorie von den verschiedenen Wiederkünften Jesu nicht haltbar ist mit dem Worte Gottes und mit der Sichtweise und den Worten, die die Apostel wählten. Und keine Theorie hat Bestand, wenn nicht die Apostel die Grundlage sind für die Auslegung, also das Fundament bieten für die Erklärung. Und hier sehen wir sehr deutlich, er nennt es den Tag des Herrn. Er sagt, er kommt wie ein Dieb in der Nacht und dass an diesem Tag die Himmel mit Krachen vergehen werden, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Werke, die Erde und die Werke darauf verbrennen. Also auflösen, verbrennen, vor Hitze vergehen oder schmelzen. Wir sehen dann noch das nochmal, Vers 11 und 12. Er sagt dann, und dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen? Also es wird alles aufgelöst, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen? Durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, da kommen wir nachher drauf. Und jetzt, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet. Ihr merkt auch hier, das ist nur für die verschiedenen Theorien kennen, er spricht vom Tag des Herrn, setzt den hier des Tages Gottes gleich. Erwartet und ihm entgegeneilt. Und dann beschreibt er nochmal, was da passieren wird, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Das ist also wie ein siedender Topf. Es wird alles flüssig werden. Deswegen sagt er, die werden vor Hitze zerschmelzen. Aber das ist nicht das Ende, sondern Vers 13 sagt uns, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Es ist aber das Ende dieser alten, ungerechten Erde. Es ist das Gericht über alle Menschen, aber es ist der Anfang eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Auch daran wollen wir festhalten. Wir wollen aber das genau nochmal anschauen in verschiedenen anderen Stellen, und zwar in Psalm 102. Psalm 102, wir haben gerade Psalm 104 gelesen, über die Flut. Jetzt lesen wir Psalm 102. Da spricht er schon von diesem Gericht des Feuers. Ab Vers 26. Psalm 102, Vers 26. Du hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle werden wie ein Kleid zerfallen, wie ein Gewand wirst du sie wechseln und sie werden verschwinden. Der Psalmist sieht das Vergehen der Erde und er sagt, es wird sein, wie wenn jemand wie das Kleid, das von Motten einfach zerfressen ist, das so ausgetragen ist, dass es nicht mehr haltbar ist und auch nicht mehr zu reparieren noch zu flicken ist. Warum? Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Jetzt Jesaja 51. Jesaja 51. Ab Vers 5. Gott spricht davon, dass er seine Gerechtigkeit aufrichten wird. Und deswegen sagt er Vers 5 dann, meine Gerechtigkeit ist nahe, meine Rettung zieht aus und meine Arme werden die Völker richten. Wenn Gottes Rettung kommt, bedeutet es Gericht für die Völker, für alle Völker. Auf mich werden die Inseln hoffen und auf meinem Arm werden sie warten. Und Gottes Gerechtigkeit wird sich bis auf jede Insel erstrecken. Und es ist eine Erlösung auch. Keiner seiner Erlösten wird irgendwo zurückbleiben. Aber auch kein Unrecht, und mag es noch so sehr auf irgendeiner verborgenen Insel geschehen, wird ungestraft bleiben. Das ist hier die Aussage dieses Textes. Erhebt eure Augen zum Himmel und schaut auf die Erde drunten. Denn die Himmel werden vergehen wie ein Rauch, und die Erde wird wie ein Kleid zerfallen, und ihre Einwohner werden auf dieselbe Weise umkommen. Aber mein Heil wird ewig bleiben und meine Gerechtigkeit nicht zugrunde gehen. Und jetzt noch Jesaja 65, Vers 17. Es ist wichtig, dass wir auch sehen, dass dieses Ereignis einhergeht mit der Verheißung, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, sodass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen. Und noch Jesaja 66, Vers 15. Denn siehe, der Herr wird im Feuer kommen. Und seine Streitwagen wie der Sturmwind, um seinen Zorn in Glut zu verwandeln und seine Drohungen in Feuerflammen. Denn mit Feuer und mit seinem Schwert wird der Herr alles Fleisch richten. Und die vom Herrn Erschlagenen werden eine große Menge sein. Und dann werden die Sünden aufgezählt von denen, die dort ihr Gericht empfangen werden. Und in Vers 22 lesen wir: Denn gleich wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor meinem Angesicht bleiben werden, spricht der Herr, so soll auch euer Same und euer Name bestehen bleiben. Aber Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde, und er weiß, sein Volk zu erretten. Der letzte Vers, die letzten Verse, die ich mit euch lesen wollte, sind aus 2. Thessalonicher 1. Da spricht Paulus von diesem Gericht Gottes. Und und das Interessante ist, und das ist das Wichtige für die Kinder Gottes, dass er das schreibt als Worte des Trostes und nicht als Worte der Furcht oder des Angstmachens, sondern als Worte des Trostes an die Gläubigen in Thessalonich, die eben für ihren Glauben Schweres zu erdulden hatten. Er sagt hier, dass Gott gerecht ist, nämlich sie müssen leiden, sie haben Bedrängnis, sie als Gotteskinder haben Bedrängnisse zu ertragen. Und schaut jetzt ab Vers 5, also 2. Thessalonicher 1, ab Vers 5, sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet. Er sagt also, ihr Leid ist ein Beweis dafür, dass sie bestimmt sind für den neuen Himmel und für die neue Erde und dass sie die Merkmale haben, die Gott suchen wird bei denen, die die große Katastrophe der Zerstörung von Himmel und Erde, denen die große Katastrophe von der Zerstörung von Himmel und Erde nichts anhaben kann, sondern im Gegenteil, dass dies der Tag ihrer Erlösung ist. Und dann seht ihr, schreibt er weiter, sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr das habe ich gelesen, wie es denn gerecht ist, Vers 6 jetzt, wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt. Es wird also da eine große Bedrängnis über die Menschen kommen. Euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe, gemeinsam mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her und mit den Engeln seiner Macht. Auch hier sehen wir die Ereignisse, die er an einem einzigen Tag zusammenbringt, nämlich der Herr kommt und bringt Ruhe seinem verfolgten Volk, aber dass dies der Tag seiner Macht ist, wo er mit seinen Engeln kommt, um die Erde zu richten. Vers 8, in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Das Gericht kommt also über alle, die Gott nicht anerkennen. Das bedeutet nicht, dass sie nicht sagen, ich glaube an Gott, sondern Gott anerkennen bedeutet, ihm die Stellung zu geben, die ihm zusteht. Das bedeutet, Gott anzuerkennen. Also die ihn als den König der Erde, als den Schöpfer, als den, der die Macht hat, in dessen Hand ihre Seele ist, dem sie verantwortlich sind, anzuerkennen. Er wird Vergeltung üben in flammendem Feuer. Und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Es zeigt einfach, wie furchtbar die Sünde ist, dem Evangelium nicht zu gehorchen. Deswegen kommt das Gericht, sagt er. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Paulus geht hier noch einen Schritt weiter und sagt, dass dieses Gericht, das über die Erde kommen wird, mit dem Untergang durch Feuer, noch nicht mal das größte und schlimmste Übel ist, das die Gottlosen treffen wird, sondern dass dies der Anfang der Aufrichtung der Gerechtigkeit Gottes ist, aber dass dies der Tag ist, an dem sie ins ewige Feuer, in die ewige Verdammnis kommen, um Verderben zu empfangen für alle Gottlosigkeit und alle Ungerechtigkeit, weil sie nicht gehorsam gewesen sind. Und er sagt hier, genau, diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben, an jenem Tag, Vers 10, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben. Denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Und inmitten dieser Katastrophen gibt es eine ganz große Sicherheit, sagt er. Es ist der Tag, eine ganz große Sicherheit durch Gottes Macht für sein Volk. Es ist der Tag ihrer Erlösung. Es ist der Tag ihrer Erlösung. Der Tag, wo endlich ihre Gerechtigkeit offenbar wird. Hier kommen wir zurück zu Noah. Noah baute die Arche. Er trug den Spott. Er litt das Unrecht. Er nahm die Mühe auf sich. Aber er hatte ein Ziel vor Augen. Der Tag kommt, der Tag kommt. Wir lesen das genau noch einmal, als nicht als Rückblick in dem Sinne in erster Linie auf die Flut, sondern als Hilfe zur Haltung gegenüber dem, was kommen soll, wie es der Herr angeordnet hat, in Hebräer Kapitel 11, weil gezeigt wird, dass Glauben Noah befähigte, das zu tun, diese Haltung einzunehmen und die Arche zu bauen und die Welt zu überwinden. Dann heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen, nämlich Gott wohlzugefallen. Ich lese Hebräer 11, Vers 6. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte, über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottes Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Da werden wir gleich noch darauf zu sprechen kommen, aber lasst uns das direkt bei Noah anschauen. Was hielt ihn dabei, seine Arche zu bauen, jeden Tag aufzustehen? Gottes Furcht. Er wusste, wenn Gott redet, dann erfüllt er, was er verheißen hat. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, gehen wir so mit der Ankündigung des kommenden Gerichtes und der Erschaffung des neuen Himmels und der neuen Erde um? Ist Gottesfurcht das, was uns bewegt? Wie baust du deine Arche? Was ist deine Arche heute? Und der zweite Teil ist auch wichtig, was hier von Noah gesagt wird, denn er musste nicht nur die Arche bauen, sondern im Bauen der Arche musste er etwas tun. Durch ihn, durch den Glauben, verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Während er die Arche baute, verurteilte er die Welt. Er sagte durch sein Handeln, und das muss er nicht mal mit Worten gemacht haben, sondern jeder Hammerschlag, jeden gefällten Baum, jedes Krachen eines Baumes, um einen Baum zu fällen und Bretter daraus zu machen, bezeugte der ganzen Welt, es gibt eine Flut. Gott ist Richter, Gott ist Richter, Gott ist Richter. Und so bezeugte er der ganzen Welt, euer Tun ist nichtig. Das Haus, das du baust, ist Torheit. Der Weg, den du gehst, ist falsch. Dieses alles ist unwichtig. Es gibt etwas, was entscheidend ist. Und dieses Entscheidende ist, dass Gott der Herr dieser Erde ist und dass du Frieden mit ihm hast und seine Gerechtigkeit. Merken wir, er wurde Erbe der Gerechtigkeit, weil sein Glaube ihn dahin trieb, die Arche zu bauen, und weil sein Glaube ihn dahin trieb, nicht mit dieser Welt, sich dieser Welt gleichzustellen, sondern sie zu verurteilen in ihren falschen Wegen. Wir haben gesehen, Gott zeigt sehr deutlich, welches Gericht uns erwartet. Aber er zeigt auch, dass dies der Tag der Erlösung ist, das Kommen des Herrn, die Wiederkunft des Herrn, der neue Himmel und die neue Erde. Worin besteht die Gefahr? Nun, der Text ist sehr einfach von Petrus. Ich fasse es einfach zusammen. Worin besteht die Gefahr? Die Gefahr besteht darin, dass du und ich, dass wir nicht bereit sind für diesen Tag. Dass wir wie alle anderen Menschen, wie die Millionen von Menschen zur Zeit Noahs, uns nicht um das Wort Gottes kümmern und so tun, als hätte Gott nicht geredet. Und genau das ist die Gefahr heute. Dass der Mensch so tut, als hätte Gott nichts über das Ende gesagt und einfach nach seinem eigenen Ermessen lebt und seinen eigenen Gedanken folgt. Statt wie es von Gott beabsichtigt ist, sich bereitet, diesem Gott zu begegnen. Darum besteht die größte Gefahr. Die größte Gefahr besteht darin, dass du in dieser Welt lebst, im Bewusstsein, jemand hat es mal sehr schön gesagt, das Sicherste, was wir heute hier haben, das Sicherste für uns alle ist, dass wir sterben. Das weiß jeder. Aber was wir alle wissen und sehen, das ist eins der wichtigsten Dinge, dass dies ein Punkt ist, wo wir zustimmen würden, dass es das Sicherste ist. Wir aber gleichzeitig am meisten verdrängen. Am meisten versuchen, den Gedanken daran zu verdrängen, ich muss sterben und vor Gott stehen. Aber genau das ist der Punkt hier. Petrus sagt, aber dieses Ende ist nicht ein Ende, nur dass ein persönliches Ende ist, denn es kann ja ein persönliches Ende vor dem Tag des Gerichts kommen, sondern dass dies das Ende der ganzen Erde ist, das Ende über diese ganze Erde. Und die Frage ist, bist du bereit? Bist du bereit für den Tag des Herrn? Bist du bereit für das Kommen des Herrn? Und die Gefahr, die du und ich haben, ist, dass wir genau das verdrängen, dass wir vergessen, wie uns dieser Text sagt, Petrus warnt also die Gläubigen davor, zu vergessen, was Gott gesagt hat und so zu leben, als hätten sie es nie gehört, es nicht zu beachten. Schaut, das will ich euch mal zeigen. Er sagt, er will ihre lautere Gesinnung aufwecken. Das heißt, er will ihnen neu das ins Bewusstsein bringen, dass sie an das Wort Gottes denken, dass sie das Wort Gottes nicht mehr so ernst nehmen, die Ankündigung des Herrn. Und er braucht sehr starke Worte dafür. Er sagt, dass ihr, also Kapitel 2. Petrus 3, Vers 2, wer mitlesen möchte, damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind und dessen, was euch der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Er sagt hier, wir sind nur Boten. Es war die Botschaft eures Herrn und Retters. Denkt dran, vergesst es nicht, holt es euch in Erinnerung, lebt dafür. Lasst es für euch präsent sein. Wo ist die Gefahr? Die Gefahr liegt daran, habe ich gerade gesehen, dass wir das verdrängen. Aber die Gefahr für die Gläubigen, sagt er hier, ist, dass Spötter beginnen, unsere Haltung zu prägen. Die Mehrheit um dich herum verspottet den Tag des Herrn und das Gericht über die gottlosen Menschen. Und sie tun so, als würden die Gesetzmäßigkeiten dieser Erde auf ewig bestehen bleiben. Auch wenn sie sagen, es gibt eine Katastrophe und so weiter. Aber sie tun trotzdem so, als wären sie keinem Gott Rechenschaft schuldig. Und Petrus zeigt, dass eine große Gefahr für uns als Gotteskinder davon ausgeht, dass wir uns diesem Denken anpassen und dadurch in gleicher Weise urteilen, handeln und Entscheidungen treffen. Aber wir vergessen damit die Warnung unseres Herrn, die Worte unseres Herrn und Retters, Jesus Christus, und die Worte, die er gesandt hat durch seinen Apostel. Also, dass der Spott der Menschen, die Meinung der Menschen wird uns so wichtig, dass sie uns mehr bestimmt als das Wort Gottes. Liebes Gotteskind, merkst du, wie sehr diese Gefahr, wie sehr du in dieser Gefahr lebst? Denk doch dran, der Herr sagt dir, dass es eine große Gefahr ist. Und darum ist es wichtig, dass wir uns an diese, dass wir diese Gefahr anerkennen und unser Herz bewahren, dass wir nicht fortgerissen werden vom Strudel. Dass wir uns nicht anpassen, dass der Spott oder das Urteil dieser Menschen nicht zum Maßstab wird. Und es kommt so schnell. Was ist wichtig? Es kommt ja nicht dafür, dass sie uns sagen, ach, das gibt kein Endgericht. Da sagst du, natürlich gibt's eins. Nein, es kommt anders. Es kommt so, das musst du haben, das muss man haben. Erfolgreich bist du, wenn du den Beruf hast, wenn du so viel Geld verdienst. Das ist wichtig im Leben, Hauptsache gesund. Und tausend Dinge sagen sie uns, die wir ergreifen sollen. Und da kommt ein Angebot rein, muss haben, ich muss es haben. Und schon werde ich geprägt und mein Stress kommt in den Alltag hinein, ein Stress für nichtige, vergängliche Dinge. Und ich vernachlässige das Wort und ich vernachlässige das Gebet und ich vernachlässige, mein Herz auszurichten vor dem allmächtigen Gott, um zu wissen, worauf es ankommt. Merkt ihr, dieser Spott kommt nicht einfach so extrem, sodass wir sagen, ah nein, damit haben wir nichts zu tun, weil ich bin ja gläubig. Nein, nein, er kommt durch die alltäglichen Dinge des Lebens und vereinnahmt uns, dass wir hineingehen in den gleichen Strudel. Es ist wie ein Fluss, es ist wirklich wie ein Fluss. Du schwimmst bis zur Mitte und je mehr du in der Mitte bist, je stärker ist der Strudel und du wirst einfach mit fortgerissen. Und Petrus sagt, diese Gefahr ist täglich da und ich bin da, sagt er, ist mein Auftrag, solange ich lebe, euch zu erinnern, dass ihr euch bewahrt, bewahrt davor, mitgerissen zu werden. Und was sagen sie? Es gibt kein Gericht. Und was empfindet unser Fleisch, wenn die Sonne aufgeht und untergeht und jeder Tag gleich ist und es regnet und alles seine normalen Bahn entlang geht? Es wird alles so bleiben. Es wird alles so bleiben. Und schon fängst du an, bist du geneigt, den Alltag, das, was du fühlst und siehst, zum Maßstab deines Handelns zu machen. Und die Anerkennung, die du dabei bekommst, verstärkt das noch. Und Petrus sagt, Vorsicht, der Herr hat dir gesagt, und ich fasse jetzt mal zusammen, lebe im Glauben. Nimm das Wort Gottes als ein Fundament. Halt es dir vor Augen. Lass dein Denken davon prägen und deine Ziele. Richte sie aus auf den Tag des Kommens. Denke dran, was er gesagt hat und mache das zu deinem Maßstab. Wir merken also, die Antwort des Herzens auf den Spott, auf die falschen Lehrer, auf die Gefahren, ist so entscheidend. Ja, das sind die Gottlosen, das sind die, die fortgerissen werden, aber da stehst du alleine und du musst antworten. Und Petrus, sein Anliegen war es, dass sie verstehen, dass Gott zu ihnen redet. Aber er zeigt es nochmal ganz wichtig. Er sagt, der Herr zögert, Vers 9, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie es etliche für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns. Weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Petrus macht eine Kombination, die oft in unsere Theologie nicht reinpasst. Er sagt langmütig gegen uns. Und er nimmt die Gläubigen mit rein. Er sagt, Gott ist langmütig gegen uns. Gott ist langmütig gegen die, die das Ziel vergessen haben, die als Gotteskinder leben, als würden sie auf ewig auf dieser Welt leben. Und Gott ist langmütig gegen die, die verloren gehen. Er ruft durch sein Evangelium. Er sagt, heute ist der Tag des Heils. Wir sagen, ach, der Herr kommt nicht. Aber eigentlich ist es Gottes Güte und Langmut, warum er noch nicht gekommen ist. Er sagt, ich gebe dir Zeit. Ich gebe dir Zeit. Ach, kehr doch um. Das heißt, der Mensch missbraucht die Güte und die Langmut Gottes, um sein Gewissen zu beruhigen. Anstatt zu sehen, dass genau dieses, nämlich die Güte Gottes, ihn zur Umkehr führen sollte. Gott will nicht den Tod des Sünders. Das ist seine Botschaft. Gott gibt Zeit zur Umkehr. Und die große Gefahr, in der jeder Mensch steht, ist, dass er diese Güte Gottes, sein Wort, das Evangelium, das Gewissen, all das, was Gott benutzt, um den Menschen zur Umkehr zu führen, verwirft, missinterpretiert, verdreht zu seinem eigenen Verderben. Schaut, Petrus nimmt noch ein letztes Beispiel dafür, das ist der Paulus. Er sagt, der Paulus hat davon geredet, wir haben es gelesen im Thessalonicherbrief. Der Paulus hat davon geredet. Und er zeigt, wie genau diese Botschaft, und es ist schon erstaunlich, was Gott Großes an Petrus getan hat, dass er über Paulus, der ihn so zurechtgewiesen hat, so anerkennend reden kann. Das zeigt, wie er mit Wahrheit umgegangen ist, Petrus selbst mit Wahrheit umgegangen ist. Aber er sagt, schaut, der Paulus hat davon geschrieben, in der von Gott empfangenen Weisheit. Was machen aber manche Leute? Nur weil manche Dinge für sie nicht gleich zu verstehen sind, verdrehen sie diese Dinge. Falsche Lehrer, weltlich gesinnte Menschen, missbrauchen jeden scheinbaren Widerspruch, um sich selbst zu beruhigen. Haben wir bis heute. In der Gemeinde. Es darf in der Bibel Dinge geben, die du nicht verstehst. Es darf, es wird geben. Wie antwortest du darauf? Dich zu beruhigen? Falsche Wege zu rechtfertigen? Oder aber, dass du auf das achtest, was klar ist? Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Er gibt uns, ich habe 9 Anweisungen aufgeschrieben, 9 Anweisungen, was diese Botschaft in uns bewirken sollte. Welche Antwort soll es aber hervorbringen? Worin liegt die Sicherheit, die Rettung? Was ist sozusagen, was sind die täglichen Bäume, die du fällst, könnte man sagen, oder sägst? Worin besteht der Bau deiner Arche für das kommende Feuer, für das kommende Gericht, die Wiederkunft des Herrn, des neuen Himmels und der neuen Erde? Schaut, was er hier sagt. Vers 9. Tu Buße. Buße ist ein altes Wort. Metanoia heißt es im Griechischen. Denke um, sagt er. Denke um. Lass dich vom Worte Gottes korrigieren, deine Maßstäbe neu zu überprüfen. Im Lichte Gottes, im Lichte der Ewigkeit, im Lichte des Endes dieser Erde. Und denke um. komm als mit Schuldbekenntnis zum Herrn. Komm mit der Bitte um Vergebung und mit der Neuausrichtung vor Gott. Gott gibt dir Raum zur Buße. Aber schaut, was er dann weiter sagt. Er sagt, Vers 11, da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel. Heiliger Wandel. Wir könnten viel darüber sagen. Wir haben es im Buch Seid heilig ganz oft besprochen, aber es ist so einfach. Heilig bedeutet, abgesondert zu sein für Gott. Heiligkeit ist nicht in erster Linie Betonung, absondern von der Welt, aber es beinhaltet das Absondern von der Welt. Aber es bedeutet in erster Linie ein Leben, das Gott alleine gehört. Unvermischt Gott gehört. Er sagt, führt, wenn ihr dies erwartet, führt ein Leben, das unvermischt Gott gehört, das ganz Gott gegeben ist. Da denken wir an Römer 12, ne? Der sagt, die einzige vernünftige Antwort auf Gottes Erlösung und Barmherzigkeit ist, gib dich selbst Gott. Und das Interessante ist, er sagt, gib deinen Leib Gott. Er will damit nicht sagen, dass du dein Herz nicht Gott geben sollst, sondern er meint, gib dein Leben so Gott, dass selbst deine Fingerspitzen Gott gehören. Gottesfurcht. Noah war von Gottesfurcht bewegt. Bewahre dein Herz in Gottesfurcht. Gottesfurcht bedeutet, ich lebe vor dem Gott, der sein Wort gegeben hat, und ich bewahre mein Herz darin, ihn mehr zu fürchten als jedes Urteil der Menschen. Sein Urteil über allem zu fürchten. Es hat zwar auch eine ganz normale Komponente. Er sagt, schaut, dies alles wird so aufgelöst. Darum fürchte Gott, denn Gott ist es, der die Erde auflöst. Also fürchte Gott. Aber die Gottesfurcht des Kindes Gottes, der sein Herz bewahrt in Gottesfurcht, ist ein Gotteskind, das in diesem tiefen Bewusstsein lebt, dass Gott über alles zu fürchten ist und nun ein Verlangen hat, nämlich alles, dass alles in seinem Leben diesem Gott gefällt, den er fürchtet. Noah war von Gottes Furcht bewegt, darum blieb er in dem, was Gott ihm gegeben hat. Dann sagt er weiter, also von Gottes Furcht bewegt. Er sagt nicht nur, wir sollen heiligen Wandel haben und Gottesfurcht, sondern er sagt, wir sollen uns auszeichnen. Das heißt, wenn Leute uns sehen, wenn ein Merkmal von uns an vorderer Stelle heraustritt, wenn ein Merkmal offensichtlich ist in unserem Leben, sagt er, dann soll es heiliger Wandel sein und Gottesfurcht. Und jetzt Vers 12, das nächste. Indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet. Oh, nein, wir fürchten nicht. Die Himmel werden mit Krachen vergehen und alles wird zerschmelzen. Aber er sagt, ihr fürchtet nicht den Tag des Herrn als Gottes Kinder, sondern ihr erwartet den Tag des Herrn. Es ist nämlich der Tag der Wiederherstellung, der Erneuerung. Es ist der Tag, wo Gott endlich Sünde von Himmel und Erde vertilgen wird. Und ihm entgegeneilt. Was heißt das denn, entgegeneilt? Manche sagen, also manche Übersetzungen, glaube ich, die Elberfelder übersetzt und beschleunigt. Er sagt, wir sollen den Tag beschleunigen. Aber eigentlich, denke ich, will er sagen, wir sollen unseren Gang beschleunigen auf dieses Ziel zu. Und was er damit meint, so verstehe ich das, ist, dass wir darüber wachen, dass dieses Ereignis nicht in den Hintergrund tritt, uns nicht in den Hintergrund tritt, sondern im Gegenteil, dass es uns zur Eile antreibt, dem Ziel entgegenzueilen, unser Leben und unsere Entscheidungen auf das Ziel auszurichten. Und zwar mit Eile. Nicht, naja, ich warte auf den Tag des Herrn. Ich habe Zeit. Nein, er sagt, du wartest auf den Tag des Herrn. Beeil dich, beeil dich. Beeil dich, diesem Tag entgegenzulaufen. Das ist, was er sagt. Dann geht er weiter und sagt, Vers 13, wir erwarten nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, seid eifrig darum bemüht. Schon wieder. Das ist interessant, ne? Wie oft er das Wort Eifer gebraucht. Hingabe an eine Sache. Zielstrebigkeit. Energie. Dass wir Energie aufbringen. Also, weil ihr dies erwartet, seid eifrig darum bemüht, dass ihr unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Unbefleckt, tadellos, in Frieden. Flieh der Befleckung durch die Welt, durch ihr Denken, der Befleckung durch Sünde. Tadellos. Tadellos geht einher mit der Gottesfurcht, nämlich dass ich mein Leben führe in der Gegenwart Gottes mit dem tiefen Verlangen, dass er sein Wohlgefallen, dass ich von ihm keinen Tadel bekomme. Ich muss es so sagen, dass ich von ihm keinen Tadel bekomme. Es beinhaltet aber auch für jeden Christen, dem es das bewusst ist, nicht, dass du sündlos bist, sondern es beinhaltet, dass du schnell bist, Vergebung zu suchen. Dass du schnell dabei bist, deine Schuld zu bekennen, statt sie zu verleugnen. Dass du schnell dabei bist, deine Sünde zuzugeben und Vergebung zu suchen, statt dich zu rechtfertigen und sie zu verharmlosen. Unbefleckt und tadellos gehen einher mit dem, dass wir in Wahrheit vor Gott stehen und von dem Blut leben, das uns rein macht von jeder Sünde und nicht von unserer Gerechtigkeit oder Tatlosigkeit, die wir in uns selbst hätten. Es ist ein Leben im Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und dann sagt er, also unbefleckt und tadellos erfunden werden, in Frieden. Und er charakterisiert hier Unbeflecktheit und Tadellosigkeit. Und ich glaube, dass dieser Friede wirklich nur aufrechterhalten werden kann, indem wir immer wieder auf Jesus sehen und in Wahrheit vor dem Gott stehen, der sein Leben für uns gegeben hat, aber gekommen ist, um uns zu erlösen von unseren Sünden. Nun, ich mach's kurz. Vers 18, wächst dagegen in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Und hier sehen wir, dass der ganze Eifer und die Hingabe für Petrus keinen Widerspruch bildete zu der Gnade. Sondern im Gegenteil. Er zeigt, dass der wahre Eifer und die wahre Hingabe die Gnade Gottes größer und größer werden lassen. Und dass der sich dem hingibt, wozu Gott ihn berufen hat, der ist, und jetzt müssen wir die Dinge zusammennehmen, der die Herrlichkeit Gottes und die Schönheit seiner Erlösung und die Vollkommenheit seines Opfers mehr und mehr sieht und mehr ergriffen ist von dem, was Gott getan hat. Und er findet weniger und weniger in sich und findet mehr und mehr in Jesus. Ja, er findet in Jesus alles. Er findet in ihm seine Gerechtigkeit, seine Heiligung, seine Erlösung, seine Hoffnung. Er weiß, dass dort die Quelle ist für all sein Versagen. Merkt ihr, der Eifer, zu dem Gott uns auffordert, zu einem heiligen Wandel, ist der Eifer, der uns die Herrlichkeit dieser Erlösung und die Herrlichkeit dieser Gnade zeigt und hineinführt und uns dessen rühmen lässt, so dass wir unser Leben ganz auf die Hoffnung setzen. Der Judasbrief macht es sehr schön. Er sagt genau das mit anderen Worten. Er sagt, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Er sagt, wenn ihr nun an den Tag des Herrn denkt und an die Größe der Erlösung und euch überlegt, was muss ich denn mitbringen, was muss ich denn haben, um dort vor dem Herrn zu stehen, dass du dann jedes Argument, das zu dir kommt, streichst, verbannst, verwirfst und am Ende nur zu einem einzigen Grund kommst, warum Gott dich annehmen könnte und sollte. Und dieses Wort ist Gnade. 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 Warum Erkenntnis Jesu Christi? Weil du sagst, es liegt im Charakter Gottes. Es liegt bei ihm. Es liegt in dem, der sein Leben für mich gab. Das ist die Grundlage. Darin besteht meine Hoffnung. Ich brauche manchmal das Bild, damit möchte ich schließen. Wenn du stirbst, ist manchmal ein bisschen näher, aber der Tag des Gerichts ist nahe. Der Herr lehrt uns, das zu erwarten. Aber wenn du nun vor Gott stehst, entweder dadurch, dass Gott dich das Ende deines Lebens beschlossen hat oder dass das Gericht kommt und es das Ende der ganzen Menschheit ist und du stehst vor dem Herrn und du kommst vor dem himmlischen Jerusalem und du klopfst an die Tür, dass sie dir die Tür aufmachen sollen. Das ist natürlich ein Bild, was nicht so realistisch ist, aber es hilft uns da, vorzustellen. Und du klopfst an die Tür und der Pförtner öffnet die kleine Luke, wie die alten Türen das immer hatten, ne? Und fragt, was willst du? Er sagt, ich will rein. Ich will rein. Ja, warum willst du hier rein? Nun, weil ich ein Himmelsbürger bin. Und dann stellt er die Frage, warum soll ich dich reinlassen? Was ist deine Antwort? Warum sollte Gott dich in seinen Himmel lassen? Denk mal ein paar Sekunden nach. Warum sollte Gott, was würdest du sagen? Was sind die Argumente deines Herzens? Viele Christen würden sagen, ich halte mich an die Gebote. Der Pförtner würde sagen, du gehörst hier nicht rein. Andere würden sagen, ich habe mich für Jesus entschieden. Der Pförtner würde auch sagen, du gehörst hier nicht rein. Die einzige Antwort, die die Tür öffnen lässt, ist dort drinne. Dort drinne ist mein Erlöser. Ist der, der sein Leben für mich gab. Seine Gerechtigkeit ist meine Gerechtigkeit. Seine Gnade ist die Grundlage, warum ich hier bin. Dort drinne ist der Grund, warum die Tür sich öffnen soll. Dort steht er, der Menschensohn, geschlachtet für mich. Und die Tür würde sich öffnen und sie wird sich öffnen. Das ist die einzige Hoffnung, die einzige Grundlage des Glaubens, die vor Gott gilt. Vor Gott gilt nur Jesus und in ihm seine Erlösten. In ihm. Der Herr segne sein Wort. Amen. Lass uns stille werden und ich schließe im Gebet ab. Herr, du kennst uns und du siehst uns. Du verstehst alle Dinge von ferne. Es ist kein Wort auf unserer Zunge, das du, Herr, nicht wüsstest. Du kennst unsere Motive und unser Denken. Und vor allem kennst du die Triebkräfte unseres Herzens und auch die Kräfte, die auf uns einwirken. O Herr, du kennst die Versuchungen jedes Einzelnen. Und dort, wo er geneigt ist, von dem Weg abzuweichen, wir kommen zu dir. Komm mit deiner Rettung zu uns. Gib uns die Umkehr, die notwendig ist, die Korrektur, die notwendig ist. Gib uns dieses Streben nach Heiligkeit. Gib uns dieses Leben in Gottesfurcht. Gib uns dieses Wachsen in der Gnade und der Erkenntnis des Herrn Jesus Christus. Herr, du kommst. Gib uns ein Entgegeneilen. Ein dir entgegeneilen, unserem Bräutigam, unserem Erlöser, dem Kommenden. Und wir bitten dich, dass du nun unser Leben prägst von der Erwartung deines Kommens Und dass unser Alltag bestimmt wird von der Erwartung deines Kommens. Wir rufen dich an, weil nicht Noah es war, der im Glauben überwunden hat, sondern du hast ihm den Glauben gegeben. Und du, Herr, der Gott Noahs, bist unser Gott. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Darum wirke in uns, was du in Noah gewirkt hast. Und was du in Abraham gewirkt hast und in Mose und in all deinen Heiligen. Und darum komm und wirke heute durch deinen Geist in uns, was du durch Christus gewirkt hast, zur Ehre und zum Lob deines Namens. Amen.